Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Einst hat der Rapper Kanye West Hip-Hop revolutioniert. In den vergangenen Jahren ist er vor allem mit antisemitischen und Hitler-verherrlichenden Aussagen aufgefallen. Jetzt will der US-amerikanische Musiker ein einziges Konzert in 2025 spielen in der Slowakei. Und wie das vor Ort ankommt, das hören Sie heute bei Fazit. Außerdem stellen wir eine Bürgerinitiative vor, die europaweit fordert Renovierung und Umbau statt Abriss. Wir hören, wer heute als neuer Chef des Schriftstellerverbands PEN Deutschland gewählt wurde. Es geht um die neue Ausstellung der iranischen Künstlerin Farah Ossouli im Max-Ernst-Museum Brühl. Und dann geht's in die Oper Köln. Da hat Komponist und Live-Elektronik-Spezialist Philippe Manoury heute Abend ein neues Think-Spiel in zwei Teilen auf die Bühne gebracht. Anwalt des freien Wortes wollen Sie sein, sich für Literatur und Meinungsfreiheit einsetzen, die PEN-Zentren. Seit 2022 gibt es in Deutschland wieder zwei Schriftstellervereinigungen. Man hatte sich im Streit um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgeteilt. In PEN Berlin und das PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt. Und beim Darmstädter Zweig bleiben wir jetzt. Bis Sonntag findet dort die Jahrestagung statt. Und für Fazit war Ludger Fittkau dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Heute wurde in einer nicht öffentlichen Sitzung ein neuer Vorsitz für PEN Deutschland gewählt. Wer ist es geworden?
Matthias Politicki, ein doch renommierter Schriftsteller. Da war man sehr froh, dass man nach jetzt doch den Querelen der letzten Jahre eine prominente neue Führungsfigur wählen konnte. Der Schriftsteller, der bekannt geworden ist durch Reiseromane, ein Reiseromancier kann man sagen, der aber auch Sachbücher gemacht hat, oft bei Hoffmann und Campe, über Marathonlaufen, auch über das Reisen sozusagen sich Gedanken gemacht hat, ganz genereller Art, und der jetzt unlängst ein Buch gemacht hat, Mann gegen Mann, von alten und neuen Tugenden, wo er eine neue zeitgemäße Männlichkeit beschwört. Also ein breites Themenspektrum und ein renommierter Schriftsteller.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte wird Matthias Politicki dann setzen in Zukunft?
Er will die Freiheit des Wortes verteidigen. Da gibt es natürlich Programme, die PEN Deutschland mit Sitz in Darmstadt schon lange fährt. Und ich habe ihn gefragt vor dem Saal, weil ich durfte nicht rein. Es war eine geschlossene Veranstaltung, wurde auch weggeschickt, als ich zu nah an den Eingang kam. Und draußen vor dem Saal habe ich ihn dann gefragt, was er für Schwerpunkte jetzt setzen wird.
Also ich glaube, der PEN Deutschland ist jedem bekannt, was seine Arbeit als Writer in Exile und Writer in Prison Ausrichtung betrifft. Die ist gut und die werden wir auch weiterführen und darauf bin ich auch stolz. Wo wir noch zulegen können, ist, glaube ich, im Inland. Die Freiheit des Wortes ist laut Allensbach-Institut-Umfrage vom Mai bei 40% der Befragten nicht mehr so ohne weiteres gewährleistet. Und das ist ein Signal, das nehme ich ernst. Mein Wunschtraum wäre es, wenn wir in zwei Jahren irgendwo in Deutschland jemanden aufwecken und sagen, Freiheit des Wortes, dass der sagt, PEN Deutschland. Und zwar, so steht das übrigens auch in der Charta drin, über die Parteien, Ideologien und Religionen hinweg. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit besonders wichtig.
Ja, also er setzt einen klaren Schwerpunkt bei der Freiheit. Das ist auch ein Thema, das ihn, wie schon gesagt, auch in seinen letzten Büchern bewegt. Auch Freiheit von der Männer auch in einer Gesellschaft, die die Männlichkeit, die klassische Männlichkeit, in Frage stellt.
2022 hat der damalige Sprecher des PEN Deutschland, Denis Yücel, auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagiert. Er hat eine Flugverbotszone für das angegriffene Land gefordert und dafür wurde er dann von vielen Altmitgliedern des Verbands angegriffen. Yücel hat sich dann mit der Beschimpfung des PEN Deutschland als Bratwurstbude verabschiedet und PEN Berlin gegründet. Wie ist das Verhältnis dieser beiden Verbände aktuell? Was sagt vielleicht auch Matthias Politicki als neuer Vorsitzender von PEN Deutschland dazu?
Er sieht das persönlich relativ entspannt. Er sagt, er hat auch eine Menge Freunde dort in Berlin, beim PEN Berlin. Und er sagte dann auch vor der Tür, wie er sich das künftig vorstellt.
Wir haben das Thema allenfalls gestreift, auch was mich betrifft. Man kennt sich, viele Kollegen, die bei PEN Berlin sind, sind mir ja auch persönlich nahe. Ich würde mir wünschen, wenn wir irgendwann uns wieder aus freien Stücken und Freude aneinander zusammenfinden. Der Weg dorthin ist, glaube ich, noch nicht ganz vorgezeichnet, aber wir sollten einfach gut unsere Arbeit machen und schauen, wo wir vielleicht sogar demnächst Synergien erzeugen können.
Also eine klare Botschaft Richtung Berlin, von Darmstadt nach Berlin, muss man sagen. Künftig geht vielleicht auch wieder was zusammen, aber es wird noch eine Zeit brauchen.
Bleiben wir nochmal in Darmstadt. Das PEN-Zentrum Deutschland hat da ja ein sehr schönes Haus von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen, im UNESCO-Weltkulturerbe Mathildenhöhe. Und in der Vergangenheit wurde PEN Deutschland dafür kritisiert, dieses Gebäude nicht genug zu nutzen. Wie hat der Verband jetzt 100 Jahre nach der Gründung auf diese Kritik reagiert?
Zunächst mal mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen in der Stadt, das muss man sagen, eine ganze Woche lang, auch ein Lesemarathon mit Schülern in einem Stadion und auch verschiedene Orte werden bespielt. Also da öffnet man sich der Stadt gegenüber, was in Darmstadt, das Stadt der Kultur und der Literatur, wichtig ist. Die Kritik, von der Sie gesprochen haben, gibt es in der Tat. Es gibt zu wenig Lesungen in diesem wunderbaren Haus. Das liegt an der Mathildenhöhe, am Fuße der Mathildenhöhe, Weltkulturerbe. Tolle alte Villa, wurde in den letzten Jahren auch aufgrund der internen Querelen und der Spaltung nicht wirklich gut bespielt. Allerdings will Matthias Politiki jetzt auch nicht den Schwerpunkt in Darmstadt setzen, hat er gesagt, sondern eher durchs Land reisen, wie es ja auch PEN Berlin macht mit Veranstaltungen. Er will aber in alle 16 Bundesländer gehen, also will dezentrale Veranstaltungen organisieren, möchte PEN Deutschland sozusagen föderalisieren. Darmstadt wird nicht im Fokus seiner Politik sein. Er lebt ja auch in Wien, ist von Hamburg nach Wien. Mit vielen öffentlichen Debatten ist er da hingezogen, hat gesagt, in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Also er liebt es auch auf nationaler und internationaler Ebene zu provozieren. Und da könnte auch für ihn Darmstadt möglicherweise, ähnlich wie für Dennis Yücel, ein bisschen provinziell sein.
Jetzt geht die Jahrestagung ja noch bis Sonntag. Welche Themen werden die Veranstaltung denn inhaltlich noch prägen? Können Sie uns da einen Ausblick geben?
Man hat heute diskutiert über den Umgang mit der AfD. Da ist auch der Darmstädter Verband gespalten. Eine Mehrheit ist allerdings gegen das AfD-Verbot. Darüber wird diskutiert. Dann soll es gehen und wird es gehen, ging es auch schon, um KI und die Auswirkungen auf die Schriftsteller. Das ist ja eine große Bedrohung für die Urheber, die künstliche Intelligenz, die natürlich auch literarische Texte ersetzen kann. Großes Thema, auch ein wichtiges aktuelles Thema. Und insgesamt soll es auch darum gehen, jetzt die deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch stärker wieder ins Zentrum zu rücken. Nicht nur eben Writers in Exile oder auch die Writers in Prison, das ist sind wichtige Programme, aber es soll auch die soziale Lage und auch eben die sprachpolitische Lage der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller beleuchtet werden.
Vielen Dank, Ludger Fittkau, nach Darmstadt.
Gerne.
Das Gespräch haben wir heute am frühen Abend aufgezeichnet. Der Schriftsteller Matthias Politiki ist zum neuen Vorsitzenden von PEN Deutschland gewählt worden. Mehrere Jahre hat der österreichische Autor Karl Kraus an die letzten Tage der Menschheit gesessen. Ein Antikriegsmonument auf über 700 Seiten, 1922 erschienen. Und Kraus selbst hat den Stoff für unaufführbar gehalten. Es wurde und wird natürlich trotzdem immer wieder versucht, so auch heute Abend in der Oper Köln. Der französische Komponist Philippe Manoury hat es gewagt. Und für Fazit war Kritiker Uwe Friedrich bei der Aufführung und ist jetzt live mit uns verbunden. Hallo, Herr Friedrich.
Hallo, guten Abend.
Ja, dieser berühmte Text, der so wahnsinnig ausufernd und umfangreich ist. Was haben Manoury und die Librettisten Patrick Hahn und Nikolaus Stehmann sich da herausgepickt?
Also sie haben es erstmal natürlich sehr stark eingekürzt. Die ganze Chose dauert mit Pause noch 3,25 Stunden ungefähr. Im ersten Teil beginnt es 1918, also im Kriegsende, und dann wird zurückgeblendet die 4 Jahre von der Kriegseuphorie bis hin zu den schockierenden Erlebnissen und der verfliegenden Kriegseuphorie, dann, wenn es in den Stellungs- und Grabenkrieg geht. Im zweiten Teil gibt es zwar auch noch Texte von Karl Kraus, aber es wird dann viel stärker in die Gegenwart geholt. Wir sehen dann auch moderne Tarnkappenbomber zum Beispiel und Atombomben im Video. Es gibt auch viel Live-Video. Der Kniff bei dieser Bearbeitung ist, dass alle Sängerinnen und Sänger, es sind, wenn ich richtig gezählt habe, 12, glaube ich, die singen alle verschiedene Rollen, also Stimme von oben, Flamme, Frau Warnschaffer, eine Dame auf dem Schlachtfeld, macht alles eine Sängerin, und so geht das durch all diese Rollen. Bisschen unübersichtlich für den, der den Kraustext quasi mitsprechen kann, falls es solche Leute gibt. Aber dieses große Panorama, dieses Vielstimmige, das bleibt dann schon erhalten.
Sie sprechen diese Zweiteilung an. Manoury hat immer mal wieder Werke komponiert, die ja nicht so ganz von vorne bis hinten durchgeschrieben sind. Er experimentiert dann gern auch mal mit so einer Art von Modulen oder Abschnitten. Die stehen dann eigentlich für sich, sind geschlossen. Führt hier der Beiname Think-Spiel in zwei Teilen auf die richtige Fährte?
Das hat natürlich Anklänge an Singspiel und führt insofern in die richtige Richtung, als ja im Singspiel auch es verbindende Sprechtexte gibt. Hier gibt es eine Schauspielerin, Patricia Ziolkowska, und einen Schauspieler, Sebastian Blomberg, die dann immer wieder rezitieren, die durch das Live-Video gezeigt werden, im Bühnenbild von Katrin Notrott, die den großen Saal des Staatenhauses erstmal im Grunde leer lässt, das Gürzenich-Orchester auf drei Podien verteilt und davor wird gespielt. Es werden alle Requisiten rein und rausgetragen. Nicht immer ganz elegant, wie ich finde. Da kommen dann Lazarettbetten und auch mal Bomben oder es kommen Gartenmöbel und Boskettbüsche, die dieses Wiener Kolorit bringen sollen. Und im zweiten Teil sind es dann vor allen Dingen Videowände, auf die dann aufgespielt wird. Dieser Teil ist auch musikalisch ganz anders, ist viel oratorienhafter, viel statischer, auch in der Inszenierung von Nicolas Stehmann, der dieses Stück ja gemeinsam konzipiert hat mit dem Librettisten oder Textbearbeiter / Dramaturgen Patrick Hahn und eben Philippe Manoury. Das Ganze hat begonnen in der Konzeption noch, wie so schön vom Intendanten Hein Mülders gesagt wurde, des vorigen Generalmusikdirektors. Der Name wird nicht mehr genannt. Das war François-Xavier Roth, der ja nach einigen unappetitlichen Skandalen das Haus verlassen hat. Also das Ganze hat Vorlauf, ist ein, um es im Jargon, im Kriegsjargon des Ersten Weltkriegs zu sagen, eine echte Materialschlacht.
Ja, Komponist Philippe Manoury ist klassisch ausgebildet als Komponist und Pianist. Er ist aber auch einer, der sagt, die Musik, die muss irgendwie aus so einer inneren Sehnsucht herauskommen. Das heißt, er versucht sich auf eine Art und Weise auch so einen leichten autodidaktischen Zugang zum Komponieren zu bewahren. Ist ihm das heute Abend denn mit der Musik gelungen?
Es ist auf jeden Fall eine Musik, die direkt den Weg zum Publikum findet. Es ist eine Musik, die sehr viele Anklänge hat an alles, was gut und teuer ist im 20. Jahrhundert oder im späten 19. Jahrhundert vom Gestus her. Für Singstimmen geschrieben, ohne Zweifel. Und es gibt den großen Star Anne-Sophie von Otter, also die ältere Dame-Erscheinung, Angelus Novus heißt sie, der neue Engel. Aber auch die anderen Sängerinnen und Sänger, die mir jetzt bitte verzeihen, dass ich sie nicht alle einzeln nenne, und der Chor leisten da wirklich Großartiges. Das Gürzenich-Orchester unter Peter Rundl, der das super souverän leitet, klingt herrlich. Und das ist die Gelegenheit, einen Ausschnitt zu hören.
Ein Ausschnitt aus Die letzten Tage der Menschheit. Ich höre Sprechtexte, Chöre, SolistInnen, ein Orchester. Bei Manoury gibt es öfter mal ja auch elektronische Passagen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das hier auch noch dabei war. Es war auf jeden Fall viel. Ist das jetzt eher eine Oper, ein Oratorium, ein Melodram oder einfach eine zeitgemäße Form des Musiktheaters? Wie schätzen Sie das ein?
Es ist jedenfalls keine Oper. Es ist eher etwas Oratorienhaftes. Es geht ein wenig gelegentlich doch in Richtung Kitsch in dieser auch szenischen Umsetzung, die sehr auf Pathos setzt. Und da bleibt der erste Teil eher Geschichtsstunde. Der zweite Teil bringt es in die Gegenwart. Was es jetzt formal ist, ist schwer zu entscheiden. Es ist so ein Rundum-Theater, das einen vielleicht so ein bisschen an Erwin Piscators Totaltheater denken lässt. Das ist sicherlich das Ziel gewesen. Hat ja in der Überwältigung geklappt und doch habe ich so meine Fragezeichen, ob das jenseits dieser Uraufführungsproduktion lebensfähig ist.
Muss man vielleicht selbst sehen. Vielen Dank, Uwe Friedrich, für die Eindrücke. Die Koproduktion Die letzten Tage der Menschheit der Oper Köln mit dem IRCAM Centre Pompidou, die ist dann wieder am 29. Juni und am 4. Juli in Köln zu erleben. Das Haar. In Farah Ossoulis neuer Ausstellung steht es symbolisch für Weiblichkeit und Intimität, auf der anderen Seite aber auch für gesellschaftliche Machtstrukturen und politische Unterdrückung. Merk dir den Flug, der Vogel wird sterben. So heißt die neue Schau im Max-Ernst-Museum in Brühl, die heute eröffnet wurde. Und dass die iranische Künstlerin in diesen Tagen überhaupt zu ihrer Ausstellung nach Deutschland kommen konnte, grenzt fast schon an ein Wunder. Susanne Lührweg hat sie getroffen.
Die tagelange Reise aus Teheran ist Farah Ossouli nicht anzusehen. Sie strahlt Ruhe und Freude aus, erzählt auch nur zögerlich von den Bomben, die sie in Teheran gehört hat, aber von denen sie nicht selbst betroffen war. Die 72-Jährige begleitet mit ihrer Kunst schon fast ihr ganzes Leben lang die wechselvolle Geschichte ihres Heimatlandes. Egal, ob Bomben auf ihr Land fielen, sie schwanger war, die Mullahs 1979 ihre Welt völlig auf den Kopf stellten oder wie vor 3 Jahren ihre Kunst aus einer Gruppenausstellung entfernten, sie macht unbeirrt weiter. Ob der aktuelle Krieg das Land in ein weiteres Chaos stürzt, weiß sie einfach nicht, erklärt sie.
No idea, really no idea.
Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Es ist schwer abzuschätzen, was passieren wird. Aber wer wie ich mit 25 Jahren die iranische Revolution erlebt hat, weiß sein Leben zu leben, als Künstlerin, als Mutter. Es war damals schwierig. Niemand hatte damit gerechnet, dass unsere Zukunft so aussehen würde. Trotzdem, wir haben viel gelernt. Und ich bin trotz allem immer wieder ins Ausland gereist und konnte ausstellen.
Nun ist sie also ins Max-Ernst-Museum nach Brühl gekommen und hat 15 Arbeiten geschaffen, die sich mehr oder minder direkt auf den Collagenroman Die Woche der Güte von Max Ernst aus dem Jahr 1933 beziehen. Ein mehrbändiger Bildererzählzyklus ohne Worte. Ossoulis größtenteils mit Tinte und Tusche gezeichnete Arbeiten hängen mal direkt, mal mit etwas Abstand neben den Bildern von Max Ernst. Die Themen Gewalt, Machtfantasien und Unterdrückung stehen auch bei ihr im Zentrum. Farah Ossouli hat lange überlegt, wie sie Max Ernst begegnen soll, hat sich ihm unter anderem über die gemeinsame Biografie genähert. Und sein Werk hat sie ohnehin schon lange beschäftigt.
Schon als ich an der Kunstschule war, liebte ich seine Arbeit. Damals hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich eines Tages mit seiner Kunst arbeiten würde. Aber hier treffen wir uns. Ich verwende sein Werk, aber ich füge mein eigenes Konzept hinzu. Und das Ergebnis ist etwas Interessantes.
Something interesting.
Das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick wie ein orientalisches Märchen, das von schönen Prinzessinnen und hehren Rittern erzählt, die ihre Damen die Welt zu Füßen legen. Auf den zweiten Blick erschließen sich Leid und Gewalt. So zeigt das Bild der Sündenfall eine Frau, deren Fesseln blutig sind und die von einem Mann bedroht wird, der unter seinem Mantel versteckt einen Dolch trägt. Hier, wie auch in anderen Werken, zitiert Farah Ossouli immer wieder christliche Ikonografie. In meiner Jugend werden die Füße der Frau von einem Dolch durchbohrt. Die Arbeit ist neben 3 weiteren auch als kleiner Film zu sehen. Kuratorin der Ausstellung, Madeleine Frey.
Und die Figuren erzählen eben eine Geschichte, die man eben gut verstehen kann. Und was eben das Frausein in der Welt betrifft, also wir haben das Glück, dass wir in Europa, in Deutschland, in unserer Situation keine Verfolgung in dem Sinne erleben müssen. Aber trotzdem sind wir als Frauen lange nicht gleichberechtigt.
Bei aller Brutalität haben die Bilder eine große Zartheit, eine immense Verletzlichkeit. Gemalt in der klassischen persischen Miniaturmalerei mit vielen Ornamenten und Versen. Die Gesichter der Figuren sind allerdings immer gleich, tragen Züge, die so überall auf der Welt zu finden sind. Sie sind genauso universell wie die Themen. Leid, das Frauen zugefügt wird, so Farah Ossouli, ist eben kein rein muslimisches Problem. Deshalb sind die orientalischen Ornamente, die ihre Bilder zieren, auch keine Blüten oder geometrischen Formen, sondern Dolche, Pistolen, Schwerter, Bomben. Schwere Geschütze, die sich gegen weibliche Selbstermächtigung richten. Alle Bilder zieren Verse der früh verstorbenen iranischen Dichterin Forugh Farrokhzad.
Sie starb 1967 im Alter von 32 Jahren. Sie war so mutig. Sie war die erste weibliche Dichterin im Iran, die über ihren Körper, ihre Leidenschaft sprach. Schon seit mehr als 40 Jahren lebe und arbeite ich mit ihren Gedichten und Titeln.
Living with her poems.
Es bedarf sehr viel Mut, im Iran als Frau sich zu positionieren, auch wenn man einen amerikanischen Pass besitzt. Farah Usuli tut dies täglich mit ihrer Kunst. Aber sie hält nicht nur den Unterdrückern ihres Heimatlandes den Spiegel vor, sondern Machthabern weltweit. Ihre Arbeit verleihe ihrem Leben einen Sinn und sie brauche ihre Heimat, den Iran, um arbeiten zu können, erzählt sie. Deshalb reist sie auch wieder zurück. Egal, ob erneut Krieg herrscht oder nicht.
I love Iran, I love Iran.
Susanne Lurwig war das für Fazit. Die Ausstellung Mitarbeiten von Farah Usuli ist noch bis zum 5. Oktober im Max-Ernst-Museum in Brühl zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
40 Jahre nach dem Bau der Glaspyramide vor dem Louvre in Paris bekommt eines der berühmtesten Museen der Welt einen neuen architektonischen Schub. Dazu gab die französische Kulturministerin Rachida Dati den Startschuss für einen Architekturwettbewerb. Das teilte sie auf X mit. Ziel des Projekts Louvre Nouvelle Renaissance ist, durch Umbau und Renovierung mehr Platz für die rund 9 Millionen Besucher jährlich zu schaffen. Unter anderem sollen ein neuer Haupteingang an der Ostfassade, ein eigener Raum für die Mona Lisa und neue Ausstellungsflächen unter dem großen Innenhof entstehen. Nach der Renovierung soll das Museum für bis zu 12 Millionen Gäste jährlich gewappnet sein. Der Umbau wird voraussichtlich bis zu 1 Milliarde Euro kosten. Ungewöhnlicher Vorgang bei der Wochenzeitung Die Zeit. Eine Kolumne des Schriftstellers Maxim Biller ist nachträglich aus dem Online-Angebot gelöscht worden. Das berichten mehrere Medien. In der Printausgabe blieb sie unter dem Titel Morbus Israel allerdings unverändert stehen. Biller, bekannt für seine streitbaren Texte, kritisiert darin unter anderem die deutsche Debattenkultur rund um den Nahostkrieg. Besonders zwei Passagen lösten heftige Reaktionen aus, darunter die Formulierung von einer strategisch richtigen, aber unmenschlichen Hungerblockade in Gaza. Am Ende des Textes steht zudem ein bitterer Witz über einen israelischen Soldaten, der nicht mehr auf Araber schießen will. Die Redaktion spricht von einem eigenen Fehler im Freigabeprozess, der Text hätte so nicht erscheinen dürfen. Maxim Biller selbst äußerte sich bislang nicht zu der Löschung. Das Schauspiel Chemnitz hat überregionale Bedeutung, aber das Theatergebäude ist längst zu marode, um noch bespielt zu werden. Darum denkt die Stadt über einen Neubau nach und hat ihre Pläne dazu vorgestellt. Das Schauspiel und das Figurentheater sollen dauerhaft auf einem ehemaligen Fabrikkomplex unterkommen. Dort sind sie bereits als Zwischenlösung hingezogen. Auch andere Bereiche der städtischen Theater sollen dort konzentriert werden, zum Beispiel die Werkstätten. Die geschätzten Kosten dafür rund 32,5 Millionen Euro. Allerdings muss der Stadtrat dem Bau zustimmen. Am Schauspielhaus Chemnitz begannen viele bekannte Theater- und Filmgesichter ihre Karriere. Corinna Harfuch, Ulrich Mühe oder Hasko Weber etwa. Das 1980 eingeweihte Bühnenhaus im Stil der Ostmoderne galt seinerzeit als eines der modernsten Theatergebäude in der DDR. Die als Raphaelzimmer bekannten Empfangsräume im Apostolischen Palast im Vatikan gehören zu den Meisterwerken der Renaissance, ebenso wie die Sixtinische Kapelle in den Vatikanischen Museen. Das restaurierte Raphaelzimmer wurde jetzt enthüllt. Bei den Arbeiten wurde eine neue Maltechnik entdeckt, die die Experten vorstellten. Statt die Farbe wie üblich auf nassen Putz aufzutragen, pinselte Raphael Ölfarben direkt auf die Wand. Dadurch habe er den Bildern zu mehr Brillanz verhelfen wollen, vermuten die Fachleute. Der damals 25-jährige Künstler war 1508 von Papst Pius II. Beauftragt worden, dessen Privatappartement zu verzieren. Raphael starb 1520, noch bevor er die Arbeiten abschließen konnte.
Die europäische Bürgerinitiative House Europe möchte dem Abriss von Gebäuden entgegenwirken. Stattdessen soll es mehr Renovierung und Umbau geben. Jetzt wurde sie dafür mit dem Internationalen Architekturpreis Obel ausgezeichnet, dotiert mit 100.000 Euro. Und einer der Mitinitiatoren der Initiative und Architekt Olaf Grawert war heute Abend hier bei Fazit im Studio zu Gast. Hallo, Herr Grawert.
Hallo.
Warum setzen Sie sich mit der Initiative für Renovierung und Umbau statt Abriss ein?
Gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube, die zwei wichtigsten sind auf der einen Seite, dass viele Menschen nicht wissen, dass der Bausektor eigentlich der größte CO2-Emitter ist. Das ist eigentlich der größte Hebel für eine Wende, eine ökologische Wende. Und auf der anderen Seite ist Abriss für Neubau eigentlich Gentrifizierung. Das ist die neue Gentrifizierung. Das ist ein Phänomen, das gab es vielleicht so noch nicht in Deutschland, weil es immer genug Platz gab. Aber mittlerweile, und wir kennen das aus anderen Ländern, werden Gebäude, die eigentlich funktionieren, abgerissen, um neue zu bauen, die dann aber meistens leer stehen oder so teuer sind, dass sich's niemand leisten kann.
Aber warum werden diese Gebäude dann überhaupt abgerissen?
Die werden aus spekulativen Gründen abgerissen, aber auch, weil wir derzeit ein System haben, das einfach Abriss für Neubau bevorzugt. Warum? Da muss man ein bisschen in die Geschichte schauen. Nach dem Krieg, viele Länder waren zerstört, haben wir ein System geschaffen, das einfacher und schneller Neubau fördert. Das heißt, wir haben Gesetze veranlasst, wir haben finanzielle Förderungen für Neubau veranlasst, wir haben auch unsere Baumethoden umgestellt für Neubau und das System ist nach wie vor quasi am Funktionieren, am Arbeiten. Das heißt, alles ist darauf ausgelegt, von der Finanzierung über die Methoden, aber auch die Planung neu zu bauen. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten aufgrund der ökologischen Folgen, aber auch der sozialen Kosten und müssen deswegen eigentlich das System renovieren und umbauen und mehr Förderungen und Anreize schaffen für Renovierung und Umbau.
Ja, und wie könnten diese Förderungen und Anreize aussehen?
Es gibt schon ganz viel in europäischen Ländern. Es lohnt sich immer, dass man in andere Länder schaut, weil eigentlich passiert das schon. Und viele Menschen, die wissen das vielleicht nicht, aber wenn man es erklärt, dann wird es plötzlich sichtbar. Es gibt Länder wie Italien, Frankreich, Belgien, da gibt es schon Steuererleichterungen für Renovierung und Umbau. Das heißt, dort wird viel mehr renoviert und umgebaut, weil es günstiger ist. Da ist die Mehrwertsteuer niedriger für nachhaltige Sanierungen. Das heißt, die gleiche Arbeit in einer Renovierung oder einem bestehenden Gebäude kostet einfach deutlich weniger wie in einem Neubau. Gleichzeitig müssen wir unser Verhalten oder unsere Brille ändern, mit der wir auf bestehende Gebäude schauen. Derzeit betrachten wir quasi das alte Gebäude und sehen immer nur die Risiken und die negativen Dinge. Wir sehen aber nie die positiven Dinge und die Potenziale. Auch das wird schon ganz anders gehandhabt in anderen europäischen Ländern, wo man sagt, okay, wir betrachten nicht nur die möglichen negativen Folgen, sondern wir schauen, welche Potenziale hat ein Gebäude.
Wenn wir jetzt beispielsweise an Wohngebäude denken, die vielleicht im ersten Moment nicht die allerschönsten Architekturperlen sind, die aber vielleicht trotzdem eine Geschichte erzählen von den Menschen, die darin gelebt haben, von den Menschen, die diese Gebäude aufgebaut haben. Was geht denn durch vermehrten Abriss auch verloren?
Auf der einen Seite natürlich die Geschichten. Das ist dann sehr interessant, welche Geschichten wollen wir bewahren? Welche Geschichten finden wir wert, dass sie bewahrt werden? Das ist natürlich eine interessante Frage. Auf der anderen Seite auch ganz einfach faktisch die Energie, die darin steckt. Wir haben gerade eine Hitzewelle. Ich habe beim Herfahren gehört, 36 Grad am Sonntag. Wir müssen ja sowieso unsere Städte und unsere Gebäude quasi fit für die Zukunft machen. Das heißt, wir müssen mehr renovieren und umbauen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, wir können ja jetzt nicht alle Städte abreißen, um sie fit zu machen für diese heißere Zukunft. Das heißt, es geht ganz viel verloren. Nicht nur die Geschichten, die Energie, die schon drin steckt, aber natürlich auch der Wohnraum, in dem Menschen schon leben derzeit.
Das kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, gestern beispielsweise hat der Bundestag die Verlängerung der Mietpreisbremse gebilligt. Die soll jetzt bis Ende 2029 gelten. Ja, das soll natürlich vor allem in Großstädten mitten im angespannten Wohnungsmarkt helfen. Dieses Problem, dass es mehr Platz braucht, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, gerade auch was sozialen Wohnbau angeht. Muss jetzt nicht einfach ganz schnell ganz viel gebaut werden?
Die Bestandsaufnahme ist ja richtig. Also wir brauchen mehr Wohnraum. Aber gleichzeitig müssen wir einmal schauen, was gibt es im Bestand? Das passiert nicht. Also niemand betrachtet die bereits existierenden Gebäude und schaut, okay, was kann man damit eigentlich machen? Ganz viel steht leer, ganz viele Büroflächen stehen leer. Man muss zum Beispiel verstehen, dass in Brüssel es Gesetze gibt, um den Umbau von Büros in Wohnungen günstiger zu machen. In dem Moment, wo die Stadt Brüssel das veranlasst hat, sind plötzlich auch private Entwickler gekommen und haben gesagt, okay, es lohnt sich für uns, dass wir Bürogebäude umbauen. Das war sowas undenkbar ist noch in Deutschland oder vielen europäischen Ländern, obwohl es alleine in Berlin 1,5 Millionen Quadratmeter Leerstand von Büros gibt. Das heißt, es ist ja kein Entweder-Oder. Da muss man spur aufpassen. Die Idee, dass man alles nur durch Neubau lösen kann, das ist ein Missverständnis, weil derzeit die Kosten so hoch sind, dass die günstigsten Wohnungen definitiv die Gebäude sind, die es schon gibt.
Das heißt, es wird also zukünftig wahrscheinlich eher auf so eine Art Zweiklang herauslaufen. Jetzt sind Sie mit Ihrer Europäischen Bürgerinitiative ja schon länger aktiv, auch jetzt mit diesem Preis im Hintergrund. Gibt Ihnen das nochmal einen Schub? Wo stehen Sie gerade?
Genau, es gibt definitiv einen Schub. Es gibt einmal mehr Aufmerksamkeit. Ich sitze jetzt auch deswegen hier, mehr Berichte, aber natürlich auch das Geld, das Preisgeld, das wir jetzt investieren können in die Kampagne. Weil wir sind eine gemeinnützige Initiative, wir sind in 26 europäischen Ländern, aber wir brauchen natürlich Spenden und Mittel, um diese Kampagne größer zu machen, um mehr Menschen zu erreichen, um mehr Stimmen zu sammeln. Unser Ziel ist, 1 Million Stimmen zu sammeln bis Ende Januar 2026. Und mit dieser Million Stimmen können wir dann unsere Gesetzesvorschläge in die EU-Kommission und das Parlament bringen. Derzeit stehen wir bei 25.000 Stimmen. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben und Raum. Aber es ist auch eine Kurve, die langsam steigt und es nimmt jetzt Fahrt auf.
Zu der Arbeit gehört natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit. Mir ist das auch aufgefallen auf der Website von House Europe, die ist sehr schick gemacht. Social Media Auftritt wird gepflegt. Es gibt sogar einen Dokumentarfilm über die Entwicklung des Projekts. Und Sie unterrichten auch Storytelling an der ETH in Zürich. Warum müssen Architekturstudierende und auch die Mitarbeitende in ihrer Initiative mit dieser, ja, ich sag mal, Emotionalisierung umgehen können?
Weil es natürlich ein komplexes Thema ist und viele Menschen da draußen sich, wenn sie das hören, fragen, aber warum betrifft mich das? Es gibt einfach Themen, politische Themen, mit denen kann man auch einfacher Stimmen gewinnen und mehr Menschen erreichen, weil sie emotionaler sind, und Themen, die sind komplexer und schwieriger. Und ich glaube, dass viele Themen der Architektur immer sehr technisch klingen. Und deswegen ist es wichtig, einfach dieses Geschichtenerzählen zu trainieren oder auch zu lernen, und dass Architektinnen das auch lernen in der Zukunft, damit wir wegkommen von der Idee, dass Architektur immer nur das Planen und Bauen von Häusern ist. Denn das war es ja bisher und auch sehr elitär, das muss man ehrlich sagen, hin zu einer auch neuen Praxis. Oder es gab es schon in verschiedenen Ländern, wo Architektinnen einfach für das Gemeinwohl oder für die Gesellschaft planen und bauen.
Vielen Dank, Herr Grawert, für das Gespräch über die Europäische Bürgerinitiative House Europe hier bei Fazit.
Danke vielmals.
Anfang der 2000er hat er mit seiner Musik den Hip-Hop revolutioniert und in den Mainstream gebracht. Mittlerweile fällt der US-amerikanische Rapper Kanye West mit Nazi-Referenzen in Songs und antisemitischen Aussagen auf. Jetzt will er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auftreten in der Slowakei. Die Meinung der Menschen vor Ort sind geteilt. Marianne Allweis berichtet.
Für die Veranstalter des Rubicon-Festivals ist es eine Weltsensation. Vom 18. bis 20. Juli findet das größte Hip-Hop-Event der Slowakei in Bratislava statt. Lokale Rapper sollen dort auftreten, auch ein paar internationale Künstler. Als Hauptact konnte Robert Miklosch eine der bekanntesten und umstrittensten Figuren der Popmusik der Gegenwart gewinnen, Kanye West. Wir betrachten ihn als Musikikone. Wir unterstützen ihn sicherlich nicht, was bestimmte Äußerungen betrifft. Dafür hat er sich aber entschuldigt. Es ist der bisher einzige angekündigte Auftritt des US-Rappers in diesem Jahr. Außerdem der erste nach neuerlichen antisemitischen Entgleisungen von West, der sich inzwischen Ye nennt. In einem Song zum 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland skandiert der 48-Jährige, Zitat, Heil Hitler, und samplet eine Hitler-Rede. Bereits länger beschuldigt er eine angebliche jüdische Weltverschwörung, ihn am Erfolg zu hindern, und droht Juden mit Auslöschung. Kanye vertritt derzeit Ansichten, denen absolut niemand zustimmen sollte, findet die slowakische Rapperin Luisa. Aber die Vorfreude seiner Fans auf seinen Auftritt stammt aus der Zeit, als er diese Ansichten noch nicht hatte. Er hat wirklich absolute Hardcore-Fans. Kanye West gehört weltweit zu den erfolgreichsten Musikern. Musikern. Er hat die Hip-Hop- und Popmusik der letzten 20 Jahre geprägt wie wenige andere. Aufgefallen ist er allerdings auch durch unzählige Skandale, durch unwürdiges Verhalten bei Verleihungen der Grammy Awards oder durch Sexismus. Dennoch hat er auch in der Slowakei treue Fans, vor allem junge.
Ja, Kanye Homogen.
Ich mag Kanye, er ist mein Favorit, er sollte auf jeden Fall auftreten, auch wenn er ein bisschen umstritten ist. Musik sollte so sein. Ich gehe nicht zum Konzert. Ich bin kein großer Fan, aber selbst wenn ich das wäre, würde ich sagen, dass er als Mensch nicht richtig handelt und würde nicht hingehen. Man muss moralische Grenzen setzen. So sehen das auch zwei slowakische Bürgerinitiativen. Frieden für die Ukraine und Städte für die Demokratie. Sie haben eine Petition gestartet, um den West-Auftritt zu verhindern. Mehr als 5000 Menschen haben bereits unterschrieben. Auch der Oberbürgermeister von Bratislava unterstützt den Protest. Bisher allerdings nicht der zuständige lokale Bürgermeister. Es geht hier nicht nur um ein Konzert. Es geht darum, dass die Slowakei der erste und einzige Ort in Europa ist, der seine Türen für einen Mann öffnet, der offen mit Nazi-Symbolik flirtet und Hassreden verbreitet. Kritisiert Mitinitiatorin Katarina Zibikova. Die Aktivistinnen und Aktivisten befürchten außerdem die Anreise von Extremisten aus dem In- und Ausland. Die Slowakei könnte zum Zufluchtsort der radikalen Rechten werden, unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit. Das wäre ein tiefer moralischer Zusammenbruch für die Slowakei und ein Beweis dafür, dass wir uns unserer eigenen Geschichte nicht stellen wollen. Wir sind ein Land, das 70.000 Juden in Konzentrationslager deportiert hat, das ein offizieller Verbündeter Nazi-Deutschlands war. Das klerikal-faschistische Regime des katholischen Priesters Tiso wird noch heute mitunter verehrt als erster eigenständiger slowakischer Staat. Im Herbst 2022 erschütterte ein homophober antisemitischer Anschlag das Land. Ein Attentäter erschoss zwei junge queere Menschen. Das Land kehrte jedoch schnell zum Alltag zurück. Aktuell ist eine rechtsnationale Partei Teil der Regierung. Sie verantwortet eine destruktive, nationalorientierte Kulturpolitik mit Massenentlassungen und Zensur. Das Hip-Hop-Festival ist eine private Veranstaltung. Sollte Kanye West wie geplant auftreten, so zeigt der Protest doch, es gibt sie auch, die aufmerksame Zivilgesellschaft am Ostrand der EU.
Marianne Allweis über die Reaktion in der Slowakei auf das geplante Konzert des umstrittenen Rappers Kanye West. Und um eine umstrittene These geht es jetzt auch in der Kulturpresseschau mit Arno Orzesek.
Ein Titel in der Süddeutschen Zeitung wirft die Frage auf, ist Trump Faschist? Eine Frage, die wir uns von dem Historiker Christopher Clark gern beantworten ließen. Aber denkste, die Unterzeile mault, statt solche Fragen zu verhandeln, sollte Europa besser die Gründe seines Erfolgs analysieren, sonst droht auch hier Übles. Clark erwähnt Gelehrte, für die Trump tatsächlich ein Faschist ist, und eine Umfrage, nach der auch 49% der registrierten US-Wähler Trump als Faschisten betrachten. Und doch, meint Clark, gibt es nach wie vor Gründe, die Analogie in Frage zu stellen. Nicht nur, weil der Faschismusbegriff eine derartige Inflation erfahren hat, dass er nicht mehr als adäquates Unterscheidungsmerkmal dient. Vielmehr ist es so, dass die Bezeichnung Faschist unser Denken verengt. Was dann aus dem Blickfeld gerät, sind die Geschichten der Ereignisse, der Ursachen, die uns zu dem Phänomen Trump geführt haben. Um welche Geschichten es geht? Nun, Clark zählt viele auf, hier eine Auswahl. Wir benötigen eine Geschichte der politischen Nachwirkungen der globalen Finanzkrise und der Corona-Epidemie. Eine Geschichte, wie die Linke in den USA in ihrem Krieg um Pronomen ihre Verankerung in den unteren Einkommensschichten preisgab. Wir brauchen eine Geschichte des Niedergangs der progressiven Besteuerung. Wir brauchen eine Geschichte, die zeigt, inwiefern Trumps Erfolg auf dem Scheitern eines technokratischen Managementstils beruht und warum seine Art, die Menschen anzusprechen, die uns so anwidert, bei ihnen so gut ankommt. Tja, viele dieser Geschichten wurden oder werden längst geschrieben. Trotzdem okay, dass der SZ-Autor Clark klarstellt, für Trumps Präsidentschaft gibt es Gründe, die außerhalb von Trump liegen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es, nicht Harvard ist antisemitisch, sondern Trump. Jeffrey Hamburger, Kunsthistoriker an der Universität Harvard, erklärt, die Behauptung, Harvard hege eine systematische Feindseligkeit gegenüber Juden, ist schlichtweg absurd. 4 unserer letzten 6 Präsidenten waren Juden. Der Vorwurf des institutionellen Antisemitismus ist nichts weiter als ein Vorwand, um die autoritäre Kampagne der Trump-Administration gegen alle Zentren unabhängigen Denkens außerhalb ihrer unmittelbaren Kontrolle zu verfolgen. Meinungsumfragen haben ergeben, dass mehr als die Hälfte der amerikanischen Juden den Präsidenten selbst als antisemitisch ansehen. Und das aus gutem Grund. Er und sein Umfeld haben behauptet, dass jüdische Demokraten illoyal sind und Israel verachten und dass die Juden schuld daran seien, wenn er die Wahl verloren hätte. Jeffrey Hamburger in der FAZ. Kein Wort weiter zu Trump, aber einige zu Uwe Tellkamp. Der Autor des Erfolgsromans »Der Turm« gilt heute als umstritten, wie Friedrich Schwilden in der Welt am Sonntag festhält und erläutert, mit umstritten bezeichnen gute Menschen Leute, die sie rechtsradikal nennen wollen, sich aber nicht trauen, weil sie wissen, dass das Quatsch ist. Über sich selbst sagt Uwe Tellkamp, ich bin im Grunde ein Anarchist. Nee, das ist politisch konnotiert, ich bin ein Anarch. Das Leben ist anarchisch, die DDR war anarchisch, unberechenbar, surreal. Die Leute denken über mich, ich bin konservativ und gescheitelt, aber ich bin anarchisch. Dann sagt er, wenn Staatskritik links ist, bin ich immer schon links. Der Teilzeitlinke Uwe Tellkamp in der WAMS. Zum Schluss mit der SZ zum Fahrradsattel-Orgasmus Version 2025. 24 Jahre nach der Urversion kommt ein Remake von Mädchen, Mädchen ins Kino, Regie Martina Plora. Und darum macht sich Kathleen Hildebrand ein paar Gedanken über junge Frauen und Sex. In der MeToo-Zeit schien es, als grassiere ein großes Desinteresse am Fleischlichen. Das Gespenst einer sexlosen Generation ging um, so Hildebrand. Doch ungefähr seit dem vergangenen Sommer hat sich etwas verändert. In der Musik sind Sabrina Carpenter und Addison Rae plötzlich zu Weltstars geworden. Rae räkelt sich in ihren Videos halbnackt, während sie davon singt, wie sie ihre ganze Unschuld auf dem Rücksitz eines Autos verliert. Von einer provokanten Rapperin wie Ikki Mel ganz zu schweigen. Sie schnallt sich auf der Bühne Dildos um und ihr Publikum brüllt mit ihr Textzeilen über pralle Titten und runde Ärsche. Der Sex ist zurück in der Popkultur. Der blöde männliche Blick wird bewusst in Kauf genommen. Aha, sagen wir. Und wer weiß, vielleicht plagt auch sie am Wochenende mit einer Überschrift der Tageszeitung »Nagender Hunger nach Haut«.
Das war die Kulturpresseschau mit Arno Orzesik und das war's für heute hier bei Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.